Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Ja, mein Name ist Judith Mikus, ich bin vom Career Service der Universität Konstanz und ich freue mich sehr, dass wir den Zeit Campus Verlag für den heutigen Tag gewinnen konnten, wenn ich auch weiß, dass wir in starker Konkurrenz mit dem Wetter zum See stehen. Sie dennoch gekommen sind, das spricht absolut für Sie. Ja, der Career Service ist als Brücke zwischen Studium und Berufseinstieg steht für Sie auch mit Beratungen, Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen wie diesen zur Verfügung. Und ich finde es deshalb sehr schön, dass Sie den heutigen Tag nutzen, sich über die ersten Erfahrungen für den Berufseinstieg zu informieren. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, können Sie auch gerne im Anschluss an die Veranstaltung bzw. in den Tagen und Wochen, die jetzt kommen, auf uns zukommen, individuelle Beratungen in Anspruch nehmen und sich um die Themen Praktikum, Berufseinstieg, auch das Thema Berufsorientierung informieren. In diesem Sinne übergebe ich jetzt an Xavier und wünsche Ihnen viel Spaß.
Ja, wie gelingt der Einstieg ins Berufsleben? Wie findet man Ansprechpartner unter den neuen Kollegen? Welche Fragen sollte man gleich am Anfang sofort stellen und welche lieber erst später? Wann fragt man eigentlich nach dem ersten Urlaub oder sogar der ersten Gehaltserhöhung? Und was macht man, wenn man richtig Mist gebaut hat? Diese Fragen und noch viele andere können wir heute alle diskutieren. Herzlich willkommen bei Zeit Campus im Gespräch, die ersten 100 Tage im Job. Wir machen diese Veranstaltungsreihe schon seit 2016, jedes Jahr 12 Mal und freuen uns besonders hier in Konstanz zu sein. Vielen Dank schon mal an die Uni an der Stelle, an den Career Service und auch an die Techniker Krankenkasse, unseren Partner. Mein Name ist Xaver von Kranach, ich bin Redakteur bei Zeit Campus, das ist das Studenten-, Studentinnen-, Studierendenmagazin der Wochenzeitung Zeit, für die, die es nicht kennen. Zeit und Zeit Campus liegen nachher auch unten aus, könnt ihr euch mal anschauen. Ich bin übrigens auch erst seit, habe ich vorhin ausgerechnet, 120 Tagen dabei und kann deswegen auch noch einiges lernen, glaube ich. Es geht ja um euch, um eure Fragen, um eure Anliegen. Es geht darum, euch weiterzuhelfen. Das heißt, sobald ihr irgendwelche Fragen habt, einfach reingrätschen, einfach melden, dann könnt ihr sofort rankommen. Und auch für alle, die sich das aufsparen wollen, nach der Diskussion machen wir eine kleine Fragerunde, dann könnt ihr alles loswerden, was ihr noch auf dem Herzen habt. Und jetzt will ich auch schon die Gäste vorstellen. Mein erster Gast, sie hat ursprünglich Jura studiert, hat dann in verschiedenen Firmen Personalverantwortung übernommen und leitet jetzt das Talentmanagement bei einer Firma, mit deren Produkten wahrscheinlich alle hier groß geworden sind, nämlich Ravensburger. Herzlich willkommen, Katja Ebert.
Hallo, herzlich willkommen, Dankeschön.
Er hat sein erstes Studium, soweit ich weiß, abgebrochen, um dann angewandte Informatik in Hamburg zu studieren, arbeitet jetzt als Anwendungsentwickler bei der Techniker Krankenkasse und sagt, keine Angst vor falschen Entscheidungen, manchmal muss man was auch einfach ausprobieren. Lennart Borchert.
Grüß Gott.
Er ist seit über 30 Jahren bei der Techniker Krankenkasse und kümmert sich dort vor allem auch um die Ausbildung und Förderungen junger Kollegen und Kolleginnen und hat vorhin noch kurz gesagt, früher wäre er hier wahrscheinlich in Anzug und Krawatte gestanden, aber die Zeiten ändern sich auch bei der TK. Wolfram Mayer.
Schönen guten Tag zusammen.
Und sie ist in Shanghai, Korea und im Saarland zur Schule gegangen, hat dort im Saarland auch innerhalb eines Praktikums die SPD-Fraktion in Sachen Kultur und Bildung beraten und ist jetzt nach einem Praktikum bei Rolls-Royce gelandet. Alexa Heinrich.
Vielen Dank.
Und am Anfang fände ich es ganz schön, wenn jetzt jeder von euch nochmal seinen Job, seinen Beruf so kurz wie möglich und so präzise wie möglich zusammenfasst. Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
Ja, also meinen Job in wenigen Worten zusammenzufassen, ich arbeite in der Personalabteilung. Ich bin zuständig für alles, was Regelungen für alle, für das ganze Unternehmen angeht. Also alles, was irgendwie durch den Betriebsrat muss und was wir an Projekten für das ganze Unternehmen umsetzen.
Die Techniker Krankenkasse hat in Baden-Württemberg ca. 30 Standorte, also Geschäftsstellen, wo wir die Kunden betreuen. Und für diese 30 Standorte bin ich zuständig. Sowohl was Personal angeht, Immobilienmanagement, Fortbildung der Mitarbeiter und auch für die Azubis.
In der Anwendungsentwicklung bin ich speziell in dem Bereich tätig, der Software entwickelt für Mitarbeiter der TK. Das heißt, ich schreibe am Ende die Software, die in 4 Standorten in Deutschland dann eingesetzt wird.
Ja, ich verantworte, dass Ravensburger mit Talenten versorgt ist. Deswegen bin ich Leiterin Talentmanagement. Das bedeutet, dass ich zum einen die Hochschulkontakte verantworte und schaue, dass wir auf Hochschulen vertreten sind und die auswähle. Aber natürlich auch, dass unsere Mitarbeiter so qualifiziert sind, dass sie den Anforderungen, die zukünftige Märkte und Kunden an uns stellen, auch gerecht werden können.
So, also bevor man ja über den Job-Einstieg reden kann, muss man ja erstmal einen Job finden. Deswegen hätte ich jetzt gleich mal eine Frage an Katja Ebert. Wie läuft denn das heutzutage eigentlich ab? Also ist das sozusagen alles jetzt in professionellen sozialen Netzwerken, wo man neue Leute findet, wo neue Leute sich sozusagen anpreisen können? Oder geht das auch noch ganz oldschool über Ausschreibungen und irgendwie schwarze Bretter?
Das geht bei uns wirklich zum größten Teil noch sehr oldschool. Das heißt über unsere Homepage, aber natürlich wirklich auch über persönliche Kontakte zu Hochschulen und dass wir da in Kooperationen treten mit Hochschulen und dort auch Möglichkeiten für Praktika anbieten oder Abschlussarbeiten und so recht frühzeitig Mitarbeiter ins Unternehmen zu bekommen, denen wir auch später einen Job anbieten können.
Aber das heißt, auf der Homepage von Ravensburger kann ich auch mal draufschauen und wenn ich Glück habe, sind da ausgeschriebene Stellen?
Da sind immer ausgeschriebene Stellen, ja.
Und das sind auch keine Fake-Ausschreibungen so?
Das sind keine Fake-Ausschreibungen, nein.
Die sind noch nicht besetzt sozusagen?
Nein, nein, also wir sind auf jeden Fall im Wachstum und auch im, stellen uns international auf und deswegen brauchen wir viele interessierte Mitarbeiter, die auch Lust drauf haben, im Bereich Spiele, Buch, international aktiv zu sein.
Wie war das bei dir, Lennart? Wie bist du eigentlich an den Job gekommen, in dem du jetzt arbeitest?
Ja, also ich habe natürlich auch viele Wege genutzt, um an den Job ranzukommen. Erstmal habe ich auch den Career Service meiner Universität genutzt. Anschließend habe ich auch eine Jobmesse, die von der Universität organisiert war, besucht und da viele neue Unternehmen kennengelernt. Am Ende der Tipp für die TK kam tatsächlich von einem Freund.
Was genau heißt Jobmesse? Wie sieht das aus?
Da gab es, ich glaube, das waren knapp 50 Unternehmen, die sich tatsächlich dann den Studenten vorgestellt haben. Das heißt, die waren da auf der Messe, haben quasi so ein Profil gehabt, was suchen wir? Und dann konnte man einfach an die rantreten und sich mit denen unterhalten und gucken, vielleicht passt das ja.
Ja. Und dann bist du direkt dort gelandet?
Nachdem ich den Tipp mit der TK bekommen habe, habe ich mich auch über die Website selbst tatsächlich habe ich eine Ausschreibung gefunden, die zu mir gepasst hat, habe mich beworben und ich glaube, 2 Tage später war ich zum Gespräch da. Und ja, das hat dann keinen Monat gedauert, da konnte ich bei der TK anfangen.
Wie war das bei dir? Erinnerst du dich noch, wie du an den Job rangekommen bist?
Das ist ja, wie man mir ansieht, doch schon ein paar Tage her. Aber ich weiß es schon noch. Und zwar sagte mein Vater zu mir, du, ich habe da was gefunden in der Zeitung. Das könnte was für dich sein, da gehen wir mal hin. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was eine Krankenkasse überhaupt leistet, was eine Krankenkasse macht. Ich wollte aber in eine Verwaltung irgendwie rein, habe mich bei der Sparkasse beworben und bei der Stadtverwaltung, bin abgelehnt worden. Und dann, ja wahrscheinlich zur Krankenkasse wollte damals anscheinend niemand, darum bin ich da irgendwann gelandet und bereue es keinen Tag bis heute.
Vielleicht auch noch ein ganz heißer Tipp von mir für diejenigen, die noch zu Hause wohnen und die Telefonnummer von zu Hause angeben, nicht die Handynummer. Bitte Mama und Papa briefen, wenn die ans Telefon gehen. Da erlebt man skurrile Dinge. Und die sind sich nicht immer ganz der Wirkung bewusst, wenn denn das Kind groß ist und jetzt einen Job und eigenverantwortlich arbeiten soll, wie das dann wirkt, wenn Mama und Papa da mitwirken. Also das kann ich mal als guten Tipp mitgeben.
Das ist ein guter Hinweis. Schon am Lebenslauf wahrscheinlich sollte man besser die Handynummer angeben.
Ja, genau.
Besser. Bei dir, du hattest ein Praktikum gemacht, oder? Bei Rolls-Royce?
Genau, also ich bin in meinen Job quasi so reingerutscht. Ich habe als Praktikantin dort angefangen, habe mir das auch über die Webseite, das Praktikum selbst gesucht, habe geschaut, was sind denn da für Themen, die mich interessieren könnten. Und im Rahmen meines Praktikums hat sich das ergeben, dass ich da eine Funktion als Projektleiterin übernehmen konnte und deshalb dann dafür entsprechend festangestellt wurde.
Und du musstest dann aber, denke ich mal, trotzdem noch ein Vorstellungsgespräch machen, oder?
Nein.
Musstest also, du nicht, bist du nee. Durchgekommen?
Ja, also für das Praktikum, da gab es ein Vorstellungsgespräch, ne, das war ein Telefoninterview, einfach eine halbe Stunde, um auch vor allem menschlich so abzupassen, wie sieht das denn aus, passt man da ins Team? Und da ich genau in dem Team, in dem ich jetzt auch arbeite, schon das Praktikum gemacht habe, gab es dann da keine Notwendigkeit mehr.
Wie war das bei dir, Lennart?
Ich habe mehrere Bewerbungsgespräche gemacht, da ich mich auch bei einigen Unternehmen, die ich auf der Jobmesse kennengelernt habe, direkt beworben habe. Und habe das eigentlich immer als sehr gute Erfahrung erlebt. Also es gibt einem auch selber die Chance, einfach nochmal das Unternehmen ein bisschen besser kennenzulernen. Zu oft, denke ich, hat man das Gefühl, geht das nur in eine Richtung, das Unternehmen will einen selbst abchecken, aber man kann das gerne auch als Chance nutzen, das andersrum zu machen. Und so habe ich das dann auch bei einem Unternehmen gemacht, einige deshalb auch ausgeschlossen. Und am Ende bei der TK lief das Gespräch auch sehr gut, meiner Sicht nach. Ich habe direkt quasi gemerkt, ich verstehe mich gut mit meinem Chef. Da dachte ich mir, das passt doch.
Woran hast du das im Gespräch gemerkt, dass das Unternehmen vielleicht doch nicht so das Richtige für dich ist?
Also ich lege viel Wert auf persönlichen Bezug mit den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt, wenn ich im Gespräch schon gemerkt habe, da ist alles so ein bisschen eng zugeschnürt und ja, quasi die Leute haben ein bisschen Berührungsängste, dann weiß ich direkt, das Unternehmen ist eigentlich nichts für mich.
Katja, du führst auch Bewerbungsgespräche, nehme ich an, oder?
Ja.
Was kannst du denn aus deiner Perspektive so sagen? Wie bereite ich mich denn am besten vor?
Also natürlich überlegt sich jeder und übt jeder, wie präsentiere ich meinen Lebenslauf oder wie erzähle ich, was ich gemacht habe, Spannendes an der Uni. Aber genauso wichtig ist natürlich immer der Gegenpart. Das heißt, man sollte wirklich gut über das Unternehmen informiert sein und auch sich Gedanken machen über die Stelle und ob man das wirklich alles richtig verstanden hat und da vielleicht auch ein bisschen recherchieren, was da dahinter stecken könnte, um dann wirklich gute Fragen stellen zu können. Damit der Recruiter merkt, ja, die Person ist interessant, aber die zeigt mir auch, die passt auf die Stelle und die hat sich damit schon auseinandergesetzt. Also das wäre wirklich wichtig, dass man sich mit dem Unternehmen befasst hat, mit der Stelle, was man noch nicht rausgefunden hat im Vorfeld, natürlich Fragen, dass man selber den Eindruck vermittelt, man hat sich ein Bild gemacht und es interessiert einen wirklich. Und dann wird auch glaubhaft vermittelt, dass derjenige Interesse am Unternehmen und an der Stelle hat und nicht einfach einen Job sucht.
Das heißt, als Bewerber oder Bewerberin kann ich ruhig viele Fragen stellen?
Auf alle Fälle, das ist sehr, sehr wichtig. Also diese Abschlussfrage, die meistens kommt, haben Sie noch Fragen, ist eigentlich eine der wesentlichen Fragen im Vorstellungsgespräch. Ja, wo man denkt, nö, eigentlich haben Sie jetzt schon alles gesagt und so. Also da sollten zumindest so 2, 3 und sei es irgendwelche Standarddinge kommen. Und am allerbesten direkt ins Gespräch gehen, wenn man im Vorstellungsgespräch ist und direkt einhaken und nachhaken, dass sich ein Austausch gibt und nicht so ein hierarchisches Gespräch, wo einer den anderen ausquetscht, sondern wo Sie als Bewerber zeigen, Sie haben Interesse und Sie haben sich Gedanken gemacht. Das ist wichtig.
Und kommt es irgendwie ein bisschen doof, wenn ich zum Beispiel sowas frage wie, wie viele Stunden genau soll ich eigentlich jetzt die Woche hier arbeiten? Oder wie sieht es eigentlich aus mit dem Gehalt? Soll man das direkt am Anfang schon klären?
Naja, also man kann auf jeden Fall mal fragen, was ist denn die offizielle Wochenstundenzahl?
Und dann die realistische.
Na, ich würde dann vielleicht probieren, das so ein bisschen nebenbei, wenn es dann zum zweiten Gespräch oder so kommt, rauszufinden. Das ist jetzt nichts, was ich unbedingt im ersten Gespräch als harte Fakten nennen würde. Und ich würde auch im ersten Gespräch, also oftmals wird es ja angesprochen, Gehaltsforderungen, und man kann das auch fragen, wie ist denn die Stelle vergütet. Aber jetzt direkt zu sagen, so im Übrigen, ich möchte jetzt 45.000 haben für die Stelle oder so, also erstmal so ein bisschen zurückhalten wäre gut.
Und so eine ganz praktische Frage, was ziehe ich an?
Gute Frage. Also in den wenigsten Jobs, das heißt, es gibt ja manche Jobs, die irgendwie in der Bank oder in der Versicherung sind, wo einfach jeder weiß, die laufen im Anzug rum. Da sollte ich zeigen, ich kann auch im Anzug rumlaufen. Sonst ist das eigentlich heute gar nicht mehr so üblich. Das heißt, jetzt nicht unbedingt in den letzten Freizeitklamotten, aber ordentlich und gepflegt, so wie, also einfach vielleicht so ein Tick, für Sie ein Tick overdressed, aber nicht im Anzug oder im Kostümchen oder so.
Wenn dann das Gespräch geklappt hat und man sozusagen den Job bekommen hat, zumindest erstmal für so eine Probephase, dann kommt man da also am ersten Tag hin und weiß ja erstmal gar nichts. Wahrscheinlich hat man noch keinen eingerichteten Computer, das Passwort muss erstmal noch festgelegt werden und so weiter. Du beschäftigst dich ja auch gerade mit neuen Leuten in der Firma, mit Azubis. Wie kann man sozusagen aus deiner Perspektive, wie hilfst du denen weiter?
Das hängt sicherlich von der Organisation und von der Größe des Betriebes ab. Ja. Wir sind ja, glaube ich, drei Firmen, die relativ groß sind. Und bei uns läuft es wirklich so ab, dass wir speziell jemanden haben, der kümmert sich um die Leute, die neu ins Unternehmen reinkommen. Und wir schauen dann natürlich auch, dass möglichst schon die EDV entsprechend läuft und dass die Zugänge alle da sind. Wir haben so quasi einen Welcome-Service nach einem gewissen Standard, um den neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen und ihm da zu helfen. Was wir auch sehr gerne machen, dass wir den jungen Leuten gleich einen Partner zur Verfügung stellen. Ja.
Wie so eine Art Mentor sozusagen.
Ja, genau. Also wo er genau weiß, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder wenn ich nicht weiter weiß, von Problemen will ich noch gar nicht sprechen, aber man ist neu in der Firma, dass man dann auf diese Person zugehen kann, die weiterhilft, die einen begleitet. Und da muss die Chemie stimmen, das ist auch ganz wichtig. Und wir hatten es auch schon, wenn wir gemerkt haben, die kommen da nicht so klar miteinander. Wir sind so viele in unserem Unternehmen, dass man dann schaut, dass die sich finden und dass die gut miteinander klarkommen.
Wie war das bei dir, bei Rolls-Royce?
Also bei uns ist das auch so, dass jeder einen Paten bekommt. Das ist dann auch ein Mitarbeiter in dem Team selbst. Das heißt, man hat da quasi für alle Fragen einen Ansprechpartner. Egal, ob es irgendwie was Organisatorisches ist, wie funktioniert eigentlich die Kantine hier, ob es aber auch Dinge sind zum Job direkt. Also das hat mir wirklich geholfen, da meine Kollegin als festen Ansprechpartner zu haben. Und ja, durch das Praktikum hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen einen einfacheren Einstieg, weil das dann auch nicht mit so viel Druck verbunden war. Also ich war mir auch gar nicht sicher, am Anfang will ich das eigentlich machen, bin da so ein bisschen hingegangen mit der Einstellung, okay, ich probiere das aus, dieses Praktikum, ob das zu mir passt und wenn nicht, dann kann ich ja nichts verlieren hier. Und dadurch war das für mich ein wirklich guter, ja, ein entspannter Berufseinstieg.
Hattest du auch mal die Situation, dass du irgendwas nicht gewusst hast, wie was funktioniert und es fiel dir schwer, danach zu fragen?
Also dadurch, dass ich halt die Kollegin hatte, mit der ich auch einen persönlich guten Draht hatte und dadurch, dass man bei uns auch so recht schnell auf Du-Ebene ist, war das kein Problem. Nee. Also ich glaube, das steht und fällt einfach mit der Atmosphäre im Unternehmen und wenn man in kleinen Teams arbeitet und da irgendwie untereinander so ein sehr, sehr kollegiales Umfeld hat, dann hilft das natürlich ganz extrem, um sich da einzufinden.
Hattest du auch diese Gelegenheit, dass so ein Mensch direkt sozusagen für dich zuständig war?
Ich würde nicht sagen direkt zuständig, aber ich hatte einen Kollegen aus dem Team, der mich auch am ersten Tag sozusagen abgeholt hat, als ich das erste Mal dann da war. Der hat dann auch so ein bisschen als Begleitperson in den ersten Tagen für mich quasi agiert. Und ich habe dann auch, da mein Team noch in mehrere kleinere Teams unterteilt ist, noch in meinem speziellen Subteam jemanden als Ansprechpartner bekommen. Und der hat mich dann auch gerade was unseren speziellen Themenbereich angeht, begleitet.
Wie ist es bei Ravensburger? Wenn ich da sozusagen neu ankommen würde jetzt nächste Woche, was passiert dann mit mir?
Also wir setzen gerade ein neues Programm auf, um wirklich Mitarbeiter durchs Unternehmen zu führen, auch mit Mentoren und einem Programm, das sie dann modular aufsetzen, je nach Bedarfen. Also manche brauchen vielleicht auch noch eine Schulung in IT-Tools, manche haben noch nie Outlook bedient, noch nie einen Kalendereintrag gemacht oder eine E-Mail versendet, das gibt es alles. Und dass wir da einfach modular gucken, wo kommt die Person hin, dann gibt es einfach Grundlagen, die Werte von Ravensburger, dass jeder weiß, wo er arbeitet, was uns ausmacht, was uns verbindet und dann natürlich einfach die Basics auch über unsere Produkte.
Aber das heißt, wenn ich sozusagen wissen will, wie Excel eigentlich funktioniert, dann kann ich das zugeben, dass ich es nicht weiß und dann kriege ich dann Kurs?
Bestenfalls ja. Also nee, ehrlich gesagt haben wir ein Online-Tool, mit dem man lernen kann, genau solche Basic-Sachen. Weil wir gesagt haben, wir können nicht immer warten, bis wir da irgendwie 20 Leute zusammen haben und einen Kurs machen. Das heißt, solche Standardsachen werden bei uns online angeboten, kann jeder jederzeit, wann er es braucht, benutzen und genau gucken, was er genau für eine Herausforderung hat und dann das Kapitel angucken und lernen. Ja, aber natürlich. Also wir gehen ja davon aus, wir haben Absolventen vor uns und das sind jetzt nicht die langjährigen Profis und natürlich wissen wir, da müssen wir auch investieren, die müssen wir auch bilden und qualifizieren.
Also bei mir war das so, ich habe auch Outlook nicht verstanden, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ich hätte mir so einen Kurs gewünscht. Hier sitzen ja jetzt vor allem Leute so, sage ich mal, bis 30, die sogenannte Generation Y, vielleicht sogar schon Z.
Das Z ist das.
Und wir sind ja so ein bisschen verschrien als diejenigen, die es nicht mehr so ganz einsehen, unser ganzes Leben dem Job unterzuordnen und nur noch zu arbeiten. Wie ist es denn jetzt, wenn ich, einerseits will ich ja in meinem neuen Job sozusagen zeigen, hey, ich will das wirklich machen, ich will mich total engagieren, ich will das alle sehen, ich mache hier was Gutes. Andererseits, wenn ich dann zum irgendwie 10. Mal hintereinander die Überstunden mache und sie nicht aufschreiben kann, gibt es dann irgendwann den Punkt, wo man auch mal hingehen kann und sagen, nee, ich gehe jetzt heute um 6 und das ist auch in Ordnung, oder ist das schwierig?
Nee, natürlich ist um 6 gehen vollkommen in Ordnung. Es kommt wirklich ganz drauf an. Also was ist, ich glaube, die meisten Unternehmen haben da einen Blick dafür, ja. Und es sind auch nicht nur die jüngeren Leute, die irgendwann gerne mal nach Hause möchten, ja. Es ist einfach die Frage, bin ich flexibel? Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt habe und ich habe eine Deadline und die ist nächste Woche oder ich muss meinem Chef zuarbeiten und der muss es dem Vorstand präsentieren nächste Woche und ich sage dann, oh, es ist schönes Wetter, ich will an den See und ich gehe um 3, dann ist vielleicht nicht so cool. Und dann kann ich aber ein anderes Mal früher gehen, wenn es lockerer ist. Und aber wenn eben das Projekt da ist und die Deadline da ist, dann sollte ich eben auch zeigen, dass mich das interessiert und dass das Team eben zusammen an diesem Erfolg arbeitet und dann eben auch da sein. Und ich glaube, 6 Uhr ist nicht das Thema, aber ich habe auch Praktikanten gehabt, die dann irgendwie meinten, in der ersten Woche um 2 gehen zu müssen, haben mich dann schon ein bisschen gewundert, ne? Weil die jetzt die Freundin Geburtstag hat und dann möchte man halt irgendwie hin. Und dann dachte ich so, okay, spannender Einstieg, erste Woche. Ja, also das sind so Dinge, also da redet man nicht über unmenschliche Arbeitszeiten, sondern einfach über ein ganz normales Verständnis davon, dass man zusammen an Dingen arbeitet und wo es Sinn macht, mal länger zu bleiben und wo man auch mal früher gehen kann.
Kommt natürlich immer darauf an, auch wie das Unternehmen die Arbeitszeit gestaltet. Wie ist denn das bei der TK? Ist das auch so ein Gleitzeitmodell oder ist das so nach Stechuhr?
Nee, wir haben ein Gleitzeitmodell, aber hier muss man auch wieder sehen, wir sind ja vielschichtig aufgestellt. Er arbeitet in der IT-Branche bei uns oder in der IT-Abteilung, das ist ja sicher was ganz, ganz anderes, wie jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich verantworte in der Kundenberatung. Da haben wir fixe Zeiten, da müssen wir einfach während dieser Öffnungszeiten müssen wir den Dienst sicherstellen. Wir sind aber da auch nicht so, dass wir sagen, alle Mitarbeiter müssen da bleiben, sondern das sollen die, oder das ist bei uns inzwischen so, das regeln die selbst. Und solange das funktioniert, ist das alles okay. Und dann können die auch die Gleitzeit entsprechend ausnutzen.
Und an wen wende ich mich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, komischerweise arbeite ich immer am längsten?
Ja, das versuchen wir schon übers Team selber zu regeln. Da müssen die Mitarbeiter aber auch so viel Mut haben, das im Team anzusprechen. Und wenn es halt nicht funktioniert übers Team selber, dann sind die Führungskräfte gefragt, ganz klar.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit Stichwort Fehlerkultur? So, das war ja, glaube ich, früher vor allem in Unternehmen ein bisschen anders, gerade in so eher autoritär geführten Unternehmen. So, mittlerweile geht man so davon aus, dass alles so ein bisschen moderner geworden ist und ist nicht mehr ganz so hierarchisch. Und trotzdem hat man aber wahrscheinlich Skrupel, erstmal zuzugeben, hey, ich habe richtig Mist gebaut, was mache ich jetzt? Ist dir sowas schon mal passiert?
Ja, das ist mir schon mal passiert. Also ich hatte auch so den Deal mit meiner Chefin, als ich dann in die Festanstellung gewechselt habe. Wenn irgendwas ist, man kann über alles reden, aber man muss es auch sagen. Also, und ich hatte auch so eine Situation, habe dann auch mit ihr gesprochen, mit ihr telefoniert und habe gesagt, ich habe da einen ganz großen Fehler gemacht. Und sie dann erstmal, jetzt machen Sie mal ruhig und jetzt erzählen Sie erstmal. Und hinterher meinte sie so, also ich fand das jetzt nicht so schlimm. Und das hat so für mich einfach geholfen zu wissen, okay, es ist nicht alles so dramatisch, wie ich das jetzt in meiner Situation gerade sehe. Und natürlich ist das eine Riesenüberwindung, das auch dann zuzugeben, wenn es jetzt auch nicht um den Teamleiter geht, sondern auch natürlich um entsprechend noch höhere Ebenen. Da, ne, da hat man auch schon Bauchschmerzen davor. Aber die Erfahrung war für mich wirklich gut.
War das bei dir auch mal so, dass du einen Fehler zugeben musstest?
Kein Fehler per se, aber gleich mein erster Auftrag, den ich bearbeiten durfte, war ein Riesenklopper. Und dementsprechend, da ich mich auch nebenbei noch eingearbeitet habe, war es ganz schön schwierig, den Zeitrahmen einzuhalten. Das habe ich dann so auch an meinen Teamleiter weitergegeben, dass ich das leider in dem geplanten Zeitrahmen nicht schaffen kann. Und das war dann auch weitergehend nicht schlimm. Dann wurde halt etwas weiter rausgeplant.
Ist das ein Thema auch sozusagen in den höheren Ebenen, Fehlerkultur, wie machen wir das?
Ja, also wir beschäftigen uns ganz aktiv damit, dass wir da auch, weil wir ein hierarchisches Unternehmen sind und natürlich uns auch moderner aufstellen möchten und flachere Hierarchieebenen möchten, und dafür geben wir den Mitarbeitern mehr Verantwortung, und das funktioniert aber nur, wenn die sich auch trauen, Verantwortung anzunehmen und Fehler zu machen. Und da wissen wir aber auch, wir müssen da noch dran arbeiten. Und das ist aber ein Weg, den wir gehen müssen, denn wie gesagt, sonst kann ja ein Mitarbeiter gar nicht sich wohlfühlen dabei, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen ist ganz elementar, dass man über Fehler reden kann. Und ich kann auch jedem nur den Tipp geben, wenn er einen Bock reißt, das wirklich anzusprechen, weil nichts ist blöder, als wenn man es irgendwie probiert zu vertuschen und es kommt dann hinterher raus. Ja? Dann ist richtig blöd. Also besser gleich hinstellen und sagen, ups, mir ist was passiert, wie kann ich das jetzt retten oder so. Also das lieber gleich sagen.
Wir sind auch in dem Kulturwandel drin. Wir führen sogenannte Weeklies durch. Das sind Besprechungen der Mitarbeiter untereinander. Und da haben wir jetzt eingeführt vor 2-3 Monaten den Fehler der Woche. Ja? Also wirklich sich zu outen, was hat nicht funktioniert oder was habe ich persönlich falsch gemacht oder halt auch, wo stimmt in unserem Unternehmen irgendwie ein Ablauf nicht oder sowas. Und wir sind wirklich überrascht, wie gut es ankommt. Und was da auch an Kreativität dann letztendlich rüberkommt durch diese Geschichte. Wo man dann wirklich Ideen hat, wo man sagt, ja, okay, auch für die Vorgesetzten zu sagen, da müssen wir was tun.
Und die Vorgesetzten sitzen da dabei?
Die Mitarbeiter besprechen das in dem Weekly zuerst selbst. Und da ist immer ein Verantwortlicher. Und der kommt, entweder sie kommen alle zusammen oder laden den Vorgesetzten ein. Oder der eine geht, das kann ruhig anonymisiert sein, es geht ja um die Sache selber und nicht um den einzelnen Mitarbeiter. Aber ich kann das nur noch mal bestätigen, wenn irgendwo ein Bock geschossen wird, bitte raus damit. Das ist so schlimm, auch für die Kollegen nachher und für die Vorgesetzten, wenn das nachher so, ja, da fehlt das Vertrauen gänzlich. Und von daher kann ich nur sagen, wenn irgendwas passiert, wo gehobelt wird, fallen Späne, das ist einfach so. Und das darf auch sein.
Es ist ja so, man kommt da neu rein. Meistens wird man ja, wenn man, sage ich jetzt mal so, zwischen Studium und 35 ist, so eher unter den Jüngeren der Firma sein. Hattet ihr da irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten, dass ihr das Gefühl hattet, ich bin jetzt irgendwie hier der Einzige oder da sind vielleicht noch zwei andere und sonst sind die anderen 100, können nicht so richtig mit mir was anfangen?
Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, dass ja, da sind durchaus eine Menge Leute, die nicht vielleicht im eigenen Alter sind, aber ja, ich glaube, dass wenn man einfach mit einem offenen Geist an die Leute rangeht und versucht auch direkt tatsächlich irgendwas zu finden, über das man mit ihnen eine Verbindung hat, dann findet man eigentlich bei jedem Menschen irgendwas. Und dementsprechend hatte ich auch nie das Gefühl, dass es jetzt Probleme gab mit irgendwem in meinem Team, sich mich zu verknüpfen oder auch teamübergreifend. Das geht eigentlich alles.
Du machst es ja jetzt schon ein bisschen länger. Kannst du da eine Entwicklung sehen oder eine Veränderung von Leuten, die neu anfangen vor, sage ich mal, irgendwie 15 Jahren und heute? Haben die andere Anforderungen, andere Bedürfnisse?
Ja, die haben sie ganz sicher. Die sind selbstbewusster heutzutage, was aber kein Schaden ist.
Wie drückt sich das aus?
Ja, indem sie auch ihre Ansprüche durchaus äußern und auch mit den Ansprechpartnern, denen man ihnen zuweist, ganz anders umgehen und auch mit den Kollegen. Was mir auch sehr gefällt, wenn die jungen Mitarbeiter, wenn es um Betriebsausflug geht oder irgendwie Gemeinschaftsveranstaltungen, wenn die sich da gleich, ich sag mal, mutig rangehen, sich engagieren und zeigen, ich will was für die Gemeinschaft tun, ich packe jetzt damit an. Das war früher eher nicht so. Da haben wir mal abgewartet und geguckt, was da so passiert. Und da spüre ich schon auch eine große Veränderung drin. Und aber auch vom Wissen her, muss ich ganz klar sagen, die Leute, die heute
positiv ins Unternehmen... Positiv oder negative Entwicklung?
Positiv. Absolut. Absolut positiv. Die kommen anders ins Unternehmen rein bei uns. Und ja, wie gesagt, ich sehe es durchweg positiv.
Jetzt arbeite ich da also eine Weile, irgendwie 3 Monate so, und dann nähert sich diese 100-Tage-Grenze. Man ist da jetzt schon ein bisschen dabei, hat sich eingearbeitet, hat ein paar Sachen gemacht, ein paar Fehler gemacht, hat irgendwie Leute kennengelernt. So, und jetzt muss ich mich ja für mich fragen, ist das jetzt eigentlich gut für mich oder auch nicht? Wie stehe ich da jetzt eigentlich? Ein wichtiger Punkt, um das rauszufinden, sind ja Feedback-Gespräche. Das gab es ja auch noch nicht immer. Wie ist das zum Beispiel bei Ravensburger? Ist es so festgelegt, dass man ein Feedback-Gespräch bekommt?
Ja, also wir haben auf jeden Fall nach 3 Monaten und nach 6 Monaten Feedback-Gespräche, eben um zu zeigen in der Probezeit, okay, das läuft in die richtige Richtung oder da müssen wir vielleicht eben noch nachqualifizieren oder um eben frühzeitig Anmerkungen zu machen. Und dann ein Probezeitgespräch. Ich kann nur, wenn man, du hast ja eigentlich gesagt, ne, wie, für dich selber, wie entscheidest du selber, ob das gut für dich ist? Und ich weiß nicht, ob man das nach einem halben Jahr kann. Also ich glaube, man sollte sich Zeit geben. Und was du vorhin, da wollte ich auch nochmal was dazu sagen mit dem Zeitthema. Ne? Es ist halt auch so, man muss erstmal lernen zu arbeiten und sich zu organisieren und Zeitmanagement zu machen. Das heißt, man kommt an die Arbeit und hat ein theoretisches Wissen von der Uni und auf einmal hat man einen Haufen Arbeit, Aufgaben abzuarbeiten. Und es dauert eine Weile, bis man das kapiert hat, ne, wie man das priorisiert, was man erstmal liegen lässt und wo man, was man wo findet. Und wenn man das erstmal sich organisiert hat und eingearbeitet hat und für sich so eine Vorgehensweise hat und da lieber früher als später mal ein bisschen Zeitmanagement machen und ein Zeitmanagement-Seminar machen, um für sich den Weg zu finden, wie man das tut, dann läuft es auch leichter. Das heißt, geben Sie sich auch Zeit, das da reinzukommen, die Firma kennenzulernen, Zusammenhänge zu verstehen, und das hat man ganz, ganz selten in 6 Monaten.
Zeitmanagement-Seminare, wie läuft sowas ab?
Da gibt es die verschiedensten Bücher und Sachen. Ich finde eigentlich, also ich bekomme kein Geld dafür, aber ich finde Cordula Nussbaum ganz super. Das ist eine der besten Zeitmanagement-Expertinnen in Deutschland. Und zwar differenziert die nach verschiedenen Persönlichkeitstypen. Und das heißt, normalerweise, wenn ich einen Zeitmanagement-Ratgeber lese, dann habe ich immer eine bestimmte Art und Weise, das zu tun. Das richtet sich meistens eben an Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert sind, und Menschen, die eher kreativ sind, die adressiert das nicht so. Und sie differenziert eben sehr zwischen verschiedenen Persönlichkeitstypen und den Herausforderungen, die eben diese verschiedenen Persönlichkeitstypen im Zeitmanagement haben. Und da muss jeder für sich rausfinden, wie er sich am besten organisiert, wie er tickt und was für ihn was bringt, wie er sich am besten strukturiert. Und das eben, wie gesagt, je früher, desto besser rausfinden, wie man sich selber managt.
Feedbackgespräche, gab es da bei dir eins?
Ja, es gab eins einmal zum Abschluss der Probezeit, und es ist auch jährlich eins angesetzt, das immer einerseits zurückgucken soll, was ist jetzt passiert, hast du dich entwickelt, und gleichzeitig auch Ziele setzen soll, also wo möchtest du am Ende hin, damit deine Führungskraft dich auch dabei unterstützen kann, dahin zu kommen. Insofern habe ich bis jetzt erst ein so ein Feedback-Gespräch erlebt am Ende meiner Probezeit und habe einfach auch den Austausch mit der direkten Führungskraft als sehr positiv erlebt, weil man ganz oft auch, vielleicht nimmt man irgendwas wahr, aber spricht es erstmal nicht an, und wenn man es dann anspricht und dann die Rückmeldung kommt, ja, das sehe ich auch so, das kann ja total bestärkend sein.
Ist das bei euch auch die Regel, dass man sowas bekommt, oder kann man sowas auch einfordern?
Ja, nein, wie Lennart gerade schon sagte, es ist tatsächlich so, dass das ein Automatismus ist bei uns. Also jetzt nicht, machen Haken dran, dann haben wir es, sondern wir nehmen das sehr, sehr ernst. Wir führen jährlich die sogenannten Kompassgespräche, Kompassorientierung. Wie ihr sagt, wir schauen uns dann die letzte Zeit an, rückblickend, und überlegen dann auch perspektivisch, wo soll die Reise hingehen. Und das kann ja nicht nur vom Chef ausgehen oder von der Führungskraft, sondern sehr wohl auch von den Mitarbeitern, die dann sagen, da möchte ich noch hin, da möchte ich mich weiterentwickeln in dem Bereich oder dorthin. Also das ist ein Gespräch, wo wirklich auf einem sehr hohen Niveau stattfindet und nicht nur einfach, ja, wir brauchen jetzt einen Haken dran. Halbes Jahr ist schwierig. Das sehe ich auch so, sich da zu orientieren. Und wir haben durchaus auch Abbrecher bei uns, die dann irgendwann sagen, ist doch nicht meins. Ja, diese Verwaltungsarbeit oder der viele Kundenkontakt, wo bei uns stattfindet. Ich habe durchaus auch Kollegen, die waren bei uns und haben dann abgebrochen. Einer ist Musiker und der andere ist Gärtner. Ja? Die sind glücklich jetzt auf ihre Arbeit, haben immer noch Kontakt, aber haben dann auch den Mut gehabt zu sagen, das ist doch nicht meins. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass man sich da selbst ehrlich gegenüber sich selber ist und auch den Mut hat zu sagen, nee, passt doch nicht, dann lassen wir es lieber.
Gutes Stichwort als Talentmanagerin, wenn du so einen Lebenslauf kriegst und da sind viele kurze Stationen drauf zum Beispiel oder irgendwie eben irgendwas, wo was abgebrochen wurde, ja. Wie blickt da jemand wie du drauf?
Das kommt aufs Gesamtbild an, ja, und also wenn jemand noch jung ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn er mein Studium angefangen hat, sich umorientiert hat. Nur wenn sich wirklich durchzieht, dass jemand überhaupt nichts in seinem Leben jemals zu Ende gebracht hat, ja, also erst irgendwie Gymnasium angefangen, dann irgendwie zurück auf die Realschule, dann doch noch Berufskolleg und dann irgendwie ein Studium abgebrochen, dann das nächste und so weiter. Und auf einmal sitzt er da und du siehst, eigentlich ist noch nie was zu Ende gebracht, dann wird es schwierig. Aber wenn man im Gesamtkontext sieht, da ist jemand, der vielleicht auch noch sich sozial engagiert und coole Hobbys hat und mit Kindern arbeitet. Und du siehst, der war auch im Ausland und dann hat er eben da mal was probiert oder da was probiert und dann ergibt es trotzdem noch ein Bild, weil es einfach ein Mensch ist, der sich orientiert im Leben und der sich umguckt und der Erfahrungen sammelt. Wenn man das draus liest, dann ist es okay. Aber wenn einer immer zu Hause war und dann alles abgebrochen hat, was er getan hat, dann wird es einfach schwierig und der Lebenslauf dann sonst nichts hergibt, wenn man sagen kann, das gibt sonst ein rundes, positives Bild.
Musstest du dir mal irgendwie einen blöden Spruch anhören, dass du ein Studium abgebrochen hattest oder war das völlig egal?
Noch nie. Also ich habe das Studium abgebrochen, auch mit dem ganz klaren Wissen, das ist einfach nicht das, was ich studieren möchte. Habe eigentlich auch gar kein zweites Mal drüber nachgedacht. Ich habe mein zweites Studium angefangen und ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, den das in irgendeiner Weise gestört hat. Weil das einfach zum Prozess der Orientierung dazugehört, dass man Dinge ausprobiert und guckt, ob sie zu einem passen. Also für mich ganz menschlich.
Okay, schönes Schlusswort. Jetzt ganz am Schluss hätte ich gerne noch, dass jeder sich mal kurz fragt, was in seinem jüngeren Ich für den ersten Arbeitstag noch als Rat mit auf den Weg geben würde.
Also ich würde mir mitgeben, dass ich besser schlafen kann vorher. Also wenn man dann die ganze Nacht wach liegt und noch grübelt, dann kommt man nicht super erholt da an. Und ansonsten das einfach gelassen zu sehen. Also das wirklich auch mal auszuprobieren und halt wirklich mit der Einstellung ranzugehen, wenn es nicht passt, dann passt es nicht, dann ist das hier halt nichts für mich. Aber man hat auch nicht so viel zu verlieren, wie man immer meint.
Ja, das passt eigentlich. Also hingehen ohne Ängste, auf jeden Fall. Sich mal die Sache anschauen und in Ruhe auf sich wirken lassen. Klar ist man aufgeregt. Das ist sicherlich am ersten Tag so, wenn man in eine Firma reinkommt. Aber die kochen alle nur mit Wasser. Und wenn man das schafft, dann schon am ersten Tag einen Verbündeten, einen Partner zu finden, einen Paten, dann eine Basis mit dem gleich herzustellen, das ist für einen selber auch gut. Dann wird man ruhiger.
Ja gut, also bei mir ist jetzt noch nicht so lange her, aber ich würde mir selbst vielleicht empfehlen, auch schon direkt am ersten Tag offener zu sein, mehr direkt auf die Leute zuzugehen, sie anzusprechen, sich vielleicht auch nicht unbedingt nur an den einen Kollegen zu halten, der einem dazugeteilt wird, sondern direkt gucken, alle Charaktere mal kennenzulernen. Das hilft einem einfach, dass der restliche Prozess auch schneller von sich geht.
Ja, ich kann mich eigentlich bei dem Aufregen nur anschließen. Ich habe auch nicht geschlafen von meinem allerersten Arbeitstag. Und die freuen sich ja, dass man kommt. Ja, die freuen sich, dass man kommt. Und deswegen, es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein.
Vielen Dank. Lennart Borchert, Katja Ebert, Wolfram Meyer und Alexa Heinrich. Vielen Dank.
Beim Thema Selbstbewusstsein habe ich so ein bisschen in Nebenjobs und Praktika die Erfahrung gemacht, dass Männer und Frauen sehr unterschiedlich beurteilt werden. Dahingehend Männer, die sehr selbstbewusst auftreten, okay, die sind durchsetzungsstark, cool, denen kann man was zutrauen und Mir wurde vorher immer so gesagt, du musst dich durchsetzen, du bist eine Frau, du musst auf jeden Fall auch gutes Gehalt fordern zum Beispiel. Und da hatte ich so das Gefühl, es kommt schon schneller, als jetzt, wenn ich eine männliche Person gewesen wäre, an den Punkt, dass man denkt, oh, die traut sich aber schon ganz schön viel. Und ich will natürlich auch nicht so rüberkommen. Also ich möchte quasi mein Recht erkämpfen, was mir zusteht, gleichberechtigt zu sein, aber ich will auch nicht rüberkommen als völlig rücksichtslos. Wie kann ich da eine gute Linie finden oder ist das nur meine Wahrnehmung und das gibt es gar nicht, dieses Phänomen?
Katja Ebert, vielleicht, du führst ja auch Personalgespräche.
Ja, also erstmal, es führt ja kein Weg dran vorbei, nicht ihr volles Talent und ihre vollen Fähigkeiten zu zeigen. Alles andere wäre schade. Ja? Das ist kein Grund, sich zurückzuhalten. Es ist natürlich immer, der Ton macht die Musik. Ja? Und man kann sich gerade hinstellen und seine Meinung vertreten auf eine sachliche Art und Weise und vollkommen die Kompetenz zeigen, die man hat. Und weil Frauen oftmals sich in so einer Unterposition fühlen, wirken sie vielleicht manchmal ein bisschen verkrampft und verbissen. Und das ist vielleicht eher das Hinderliche. Das heißt, entspannt sein, wirklich sachlich die Meinung sagen und auf keinen Fall hinterm Berg halten mit dem, was man kann. Weil man Angst hat, irgendwo anzuecken oder weil man die Harmonie sucht zu Kollegen oder so. Ne? Also deswegen... Es wäre einfach schade, wenn sie nicht ihr volles Potenzial entfalten würden, weil sie sich zurückhalten.
Also ich habe ja vorhin schon da auch angesprochen, man soll sich auch die Unternehmen angucken. Wenn das Unternehmen tatsächlich so aufgestellt ist, dass sie sagen, nee, wir wollen gar nicht, dass du hier alles zeigst, was du kannst, sondern bleib mal lieber da unten, dann würde ich auch überlegen, ist das das richtige Unternehmen für mich? Also da auch tatsächlich kritisch rangehen und sagen, möchte ich da eigentlich arbeiten? Und manchmal kann es der Fall sein, dass man dann sagen muss, nee, vielleicht passt das nicht.
Was da hinter der Frage ja auch steckt, ist ja nicht nur, wie trete ich auf, wenn ich irgendwas erreichen will, sondern ganz klar auch die Frage Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen. Gibt es da in den Firmen, wo ihr arbeitet, irgendwie eine Anlaufstelle zum Beispiel? Dass wenn ich das Gefühl habe, ich werde jetzt irgendwie ungerecht behandelt und ich will jetzt aber nicht gleich irgendwie zum Vorgesetzten gehen, weil es ist irgendwie komisch, kann ich da mich an irgendjemand wenden, wo man sowas mal besprechen kann?
Ja, das ist ja gesetzliche Verpflichtung, die AGG stellen im Unternehmen, also allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Und da kann sich jeder, der sich diskriminiert fühlt, hinwenden. Wobei... Also ich jetzt ganz selten Fälle habe, wo es wirklich erlebt habe, wo es wirklich krasse Situationen gab oder so. Ja.
Also bei uns hat der Teamleiter direkt von vornherein gesagt, wenn es in die Richtung irgendein Problem gibt, spreche mich sofort darauf an, damit ich dagegen angehen kann. Und wenn man das vielleicht aus irgendwelchen Gründen trotzdem nicht machen möchte, weil es ja immer noch der Vorgesetzte, gibt es bei uns auch das Gleichstellungsbüro, das man ansprechen kann.
In den Stellenanzeigen suchen die ja meistens Leute mit Berufserfahrung. Wenn ich jetzt von der Uni komme, habe ich ja eigentlich quasi nichts oder vielleicht ein, zwei Praktika. Soll ich dann trotzdem hingehen und alles so ein bisschen hindrehen, als hätte ich schon voll Ahnung? Oder soll ich einfach sagen, ja, ganz ehrlich, ich fange jetzt halt einfach an?
Super Frage, habe ich mich auch schon oft gestellt. Wie macht man das jetzt eigentlich?
Also ich habe mich auch, als ich mit dem Career Service meiner Universität gesprochen habe, mal mit Leuten zusammengesetzt, die früher selber solche Ausschreibungen geschrieben haben. Und die haben gesagt, natürlich wird immer der optimale Bewerber beschrieben. Der optimale Bewerber ist in der Regel so ungefähr 25 Jahre alt, hat ein Studium abgeschlossen, vielleicht schon Doktortitel und 10 Jahre Berufserfahrung.
Und spricht 4 Sprachen fließend.
Mindestens. Dass das nicht der Realität entspricht, ist uns allen bewusst. Und man sollte das schon nicht unterschätzen, was in so einer Ausschreibung steht, aber man sollte auch ein bisschen kritisch damit umgehen. Und nur weil da draufsteht, beispielsweise 5 Jahre Berufserfahrung sind erwünscht, heißt das nicht, dass man vielleicht auch mit einem Jahr schon daran treten kann. Und andersrum natürlich auch, wenn es also jetzt nur ein Jahr ist, dass man als Berufsanfänger da auch auftreten kann. Also gerne, glaube ich, einfach die Erfahrung machen, wie reagieren sie auf mich und sich selbst so gut wie man kann repräsentieren.
Also ich kann Ihnen auch nur empfehlen, mutig zu sein. Ja, doch mutig zu sein. Sie müssen auch die Arbeitsmarktsituation heutzutage anschauen. Es ist nicht mehr so, dass sich auf jede Stelle 25 Leute bewerben. Und von daher mutig sein, reingehen, aber nicht sofort so vorgaukeln, dass ich schon weiß Gott was gemacht hätte und führen da ihre Ferienjobs an oder irgendwas, das passt nicht. Sondern dann lieber sagen, in die Offensive gehen und sagen, ich kann was, ich möchte es beweisen, geben Sie mir die Chance. Das ist viel sauberer und ehrlicher. Aber nochmal, den Schritt müssen Sie gehen, den Mut zu haben, das einfach zu probieren. Das kann ich Ihnen nur empfehlen.
Ja, apropos Ferienjobs. Also man kann natürlich auch als Student Ferienjob machen, irgendwie im Schwimmbad an der Pommesbude. Oder man kann, wenn man Marketing studiert, sich überlegen, ob man vielleicht irgendwo einen Ferienjob bekommt. Zumindest mal, egal was man dort macht, zumindest mal in irgendeiner Werbeagentur oder in irgendeinem Kontext, das einem später dann hilft. Also dieses Erfahrungsthema, da kann man schon aktiv auch dran arbeiten, ne? Dass man einfach Möglichkeiten mitnimmt und nicht verschenkt, auch im Laufe des Studiums schon.
Hast du alle Qualifikationen auf dem Stellenprofil erfüllt?
Also für meine Stelle gab es gar kein Profil zu der Zeit, daher Glück gehabt, praktisch, würde ich sagen. Aber auch also von Anfang an, was mir einfach wichtig ist, oder auch wenn wir bei uns Leute suchen, dass man da auch ehrlich mit umgeht. Also man muss sich dann auch nicht so darstellen, als hätte man das alles schon 100-mal gemacht. Aber was natürlich ganz wichtig ist, auch für das Unternehmen zu sehen, warum glauben Sie, dass Sie geeignet sind für die Stelle, auch wenn Sie die Voraussetzungen vielleicht noch nicht erfüllen. Also dass man auch so ein bisschen den Spirit rüberbekommt hier, ich weiß, dass ich noch nicht ganz geeignet bin dafür, aber ich habe folgende Qualifikationen oder irgendwie Persönlichkeitsmerkmale, die mich da super hinbringen würden. Und dass das einfach ganz wichtig ist auf einer Bewerbung.